Wir gehören zur Tischlesung vom Buch Philothea Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute hören wir vom dritten Teil, das 19. bis das 22. Kapitel. 19. Kapitel. Die echten Freundschaften. Liebe jeden mit echter, starker Nächstenliebe. Freundschaft dagegen schenke nur solchen, die mit dir Verbindung in wertvollen Dingen aufnehmen können. Je höher die Werte sind, die ihr einander mitteilt, umso vollkommener wird eure Freundschaft sein. Wenn ihr eure wissenschaftlichen Kenntnisse austauscht, so ist eure Freundschaft gewiss lobenswert. Noch besser ist sie, wenn ihr einander zur Tugend, der Klugheit, der taktvollen Mäßigung, der Stärke und Gerechtigkeit aneifert. Wenn ihr einander aber die Liebe, die Frömmigkeit, die christliche Vollkommenheit vermittelt, wie wertvoll wird dann eure Freundschaft sein? Sie wird eine ausgezeichnete sein, weil sie von Gott kommt, weil sie auf Gott hinzieht, weil Gott ihr Band ist, weil sie ewig in Gott weiterleben wird. Wie schön ist es, auf Erden zu lieben, wie man im Himmel lieben wird, und zu lernen, einander auf diese Welt so herzlich verbunden zu sein, wie wir es in der anderen ewig sein werden. Ich spreche hier nicht von der einfachen Nächstenliebe, die wir allen Menschen schulden, sondern von der geistlichen Freundschaft, in der zwei, drei oder mehr Seelen einander ihre Frömmigkeit mitteilen, ihre geistigen Empfindungen austauschen und eins werden im Geist. Mit Recht können diese glücklichen Menschen singen. Wie schön und lieblich ist es, wenn Brüder einig zusammenleben. Psalm 133,1. Ja, denn unaufhörlich wird der königliche Balsam der Frömmigkeit von einem Herzen in das andere strömen, so dass man sagen kann, dass Gott auf diese Freundschaft seinen Segen ausgegossen hat und das Leben für alle Ewigkeit. Psalm 133,3. Ich meine, dass jede andere Freundschaft im Vergleich damit nur ein Schatten ist und ihr Bande nur gläserne Ketten verglichen mit diesem goldenen, ganz herrlichen Band der heiligen Frömmigkeit. Suche keine andere Art von Freundschaft. Ich spreche von Freundschaften, die man selbst wählt, denn man darf deswegen nicht eine Freundschaft berechnen oder verachten, die uns Natur und Notwendigkeit aufrechtzuerhalten verpflichten. Mit den Eltern, Verwandten, Wohltätern, Nachbarn und anderen. Manche werden dir vielleicht sagen, man dürfe überhaupt keine besondere Freundschaft unterhalten, weil sie das Herz beschäftige, den Geist zerstreue und Eifersucht hervorrufe. Sie irren aber, sie haben wohl in verschiedenen frommen Büchern gelesen, dass Sonderfreundschaften den Ordensleuten sehr schaden. Nun meinen sie, das gelte für alle. Dagegen ist aber vieles zu sagen. In einem geordneten Kloster ist die wahre Frömmigkeit das gemeinsame Ziel aller. Daher sind dort besondere Verbindungen nicht am Platz, wenn man in abgesonderten Gruppen anstrebt, was alle erst erstreben sollen. Liegt die Gefahr nahe, dass man sich nicht nur absondert, sondern auch Parteien bildet. Für solche aber, die mitten unter Weltmenschen die wahre Tugend anstreben, ist es notwendig, sich untereinander durch eine heilige Freundschaft zu verbinden. Dadurch ermuntern sie sich gegenseitig, helfen einander und tragen sich gleichsam gegenseitig zum guten Ziel. Die auf Ebenen Weg gehen, brauchen einander nicht an der Hand zu halten. Die aber steinige und abschüssige Wege betreten, müssen sich gegenseitig stützen, um sicher zu gehen. So brauchten zwar die Ordensleute keine Sonderfreundschaften, wohl aber die Menschen in der Welt, um auf den rauen Wegen, die sie gehen müssen, sich gegenseitig zu sichern und einander zu helfen. In der Welt streben nicht alle nach dem gleichen Ziel, haben nicht alle derselbe Geist. Es ist also notwendig, sich abzusondern und Freundschaften für unsere besonderen Bestrebungen zu pflegen. Das ist zwar eine Absonderung, aber eine heilige, die keinen anderen Keil zwischen die Menschen treibt, als den, der schon zwischen Gut und Böse steckt, zwischen Schafen und Böcken, zwischen Bienen und Drohnen, eine notwendige Trennung. Niemand kann leugnen, dass der Herr in besonders liebevoller Freundschaft den heiligen Johannes, Lazarus, Martha, Magdalena zugetan war, da es die heilige Schrift bezeugt. Johannes 13, 23, 11, 5. Wir wissen auch, dass der heilige Petrus in besonderer Weise die heiligen Markus und Petronilla liebte, wie Paulus die heiligen Timotheus und Thekla. Der heilige Gregor von Nazianz rühmt sich wiederholt der unvergesslichen Freundschaft, die ihn mit dem großen heiligen Basilius verband, und beschreibt sie folgendermaßen: Es schien, als ob wir beide nur eine Seele in zwei Körpern hätten, wenn man auch den Philosophen keinen Glauben schenken darf, dass alles in allem sei, so muss man uns doch glauben, dass wir beide in jedem von uns waren und der eine im anderen. Ein einziger Wille beseelte uns beide, die Tugend zu pflegen und unsere irdischen Pläne den ewigen anzupassen und dadurch schon vor unserem Tod über diese vergängliche Erde hinauszuwachsen. Der heilige Augustinus bezeugt, dass der heilige Ambrosius der heiligen Monika wegen ihrer seltenen Tugend sehr zugetan war und dass sie ihrerseits ihn wie einen Engel Gottes liebte. Aber ich handle unrecht, dir so selbstverständliche Dinge zu erzählen. Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Bernhard und alle großen Diener Gottes pflegten solche besondere Freundschaften, ohne dadurch ihre Vollkommenheit zu schaden. Wenn der heilige Paulus von der seelischen Zerrüttung der Heiden spricht, wirft er ihnen vor, sie seien Menschen ohne Liebe, das heißt Menschen, die keine Freundschaft kennen. Römer 1, 31. Und der heilige Thomas bekennt, wie alle wahren Philosophen, dass die Freundschaft eine Tugend ist. Er spricht aber von der besonderen Freundschaft da, wie er sagt, die vollkommene Freundschaft sich nicht auf viele Menschen erstrecken kann. Die Vollkommenheit besteht also nicht darin, keine Freundschaft zu pflegen, sondern darin, nur eine gute und heilige. 20. Kapitel. Der Unterschied zwischen echter und eitler Freundschaft. Vernimm diese wichtige Weisung. Der überaus giftige Honig von Heraclea hat dasselbe Aussehen wie jeder andere, der so heilsam ist. Es besteht also große Gefahr, dass man den einen für den anderen nimmt oder beide miteinander vermengt, denn die Güte des einen hebt die Schädlichkeit des anderen nicht auf. Man muss also auf der Hut sein, um in der Freundschaft sich nicht zu irren. Besonders wenn sie zwischen Personen verschiedenen Geschlechts besteht, unter welcher Begründung auch immer. Denn bei liebenden Menschen gelingt es dem Teufel sehr oft, sie irre zu führen. Anfangs empfindet man eine tugendhafte Liebe, lässt man aber die Vorsicht außer Acht, dann schleicht sich bald eine leichtfertige Liebe ein, die zu sinnlichen und schließlich zur fleischlichen wird. Sogar in der geistlichen Liebe liegen Gefahren. Wenn man nicht sehr auf der Hut ist, obwohl hier eine Irreführung nicht so leicht ist, denn ihre Reinheit und Klarheit lässt jede vom Teufel versuchte Trübung sogleich erkennen. Deshalb geht er hier auch viel schlauer zu Werke und versucht, fast unmerklich Unreines sich einschleichen zu lassen. Du wirst die irdische Freundschaft von der heiligen, tugendhaften an den gleichen Merkmalen unterscheiden, wie den Honig von Heraclea von dem anderen. Der Honig von Heraclea erscheint der Zunge süßer als der andere, denn der Aconit-Gehalt verstärkt die Süßigkeit. So steigert sich auch die irdische Freundschaft durch viele süße Worte, kleine leidenschaftliche Schmeicheleien und Lobreden auf die Schönheit, Anmut und auf sinnliche Eigenschaften. Die heilige Freundschaft aber führt eine einfache, offene Sprache. Sie kann nur die Tugend und die Gnade Gottes als ihre Grundlage rühmen. Der Genuss von heraklischen Honig verursacht ein Schwindelgefühl im Kopf. Die falsche Freundschaft aber eine Verwirrung im Geist, so dass Keuschheit und Frömmigkeit ins Wanken geraten. Sie führt zu schmachtenden, verliebten und unbeherrschten Blicken, zu sinnlichen Zärtlichkeiten, zu unsinnigen Seufzen und kindischen Klagen, nicht geliebt zu werden, zu kleinen berechnenden und auffallenden Gebärden, zu galanten Aufmerksamkeiten und weiter zu Küssen, anderen Freiheiten und ungeziemenden Liebesbeziehungen. Lauter sichere und untrügliche Vorzeichen, dass die Keuschheit bald verloren geht. Die heilige Freundschaft hat dagegen nur einfache und klare Blicke. Sie ist lauter und aufrichtig in ihrem herzlichen Verhalten. Sie sehnt sich nur nach dem Himmel, kennt Freiheiten nur für den Geist, klagt höchstens, dass Gott nicht geliebt wird, zuverlässige Kennzeichen der Reinheit. Der Honig von Heraklea trübt die Sehkraft, auch irdische Freundschaft trübt das Urteil, die in ihr Befangenen meinen gut zu handeln, während sie in Wirklichkeit Schlechtes tun. Sie glauben, dass ihre Entschuldigungen, Vorwände und Ausreden stichhaltige Gründe seien, sie scheuen das Licht und suchen die Finsternis. Die heilige Freundschaft aber hat hellsichtige Augen, sie verbirgt sich nicht und erscheint gern vor Gutgesinnten. Schließlich lässt der Honig von Heraklea eine große Bitterkeit im Munde zurück. So wandelt sich auch die eitle Freundschaft. Sie endet schließlich in lüsternen, sündhaften Worten und Forderungen. Ja, wenn ihr nicht stattgegeben wird in Beschimpfungen, Verleumdungen, Schämungen, Trübsinn, Schande und Eifersucht, die oft genug zu Vertierung und Raserei führen. Die keusche Freundschaft dagegen ist immer anständig, höflich, liebenswert. Sie wandelt sich nur in eine immer vollkommenere und reinere Seelengemeinschaft um. Ein lebendiges Bild der seligen Freundschaft, die im Himmel herrschen wird. Der heilige Gregor von Nassias sagt, wenn ein Pfau schreit und sein Rad schlägt, erregt er das Weibchen. Benimmt sich ein Mann wie ein Pfau, putzt er sich auf und stolziert ein Herr, um einer Frau oder einem Mädchen Schmeichelworte ins Ohr zu flüstern, ohne ernste Heiratsabsichten, dann will er sie nur zu Unkeuschheit verführen. Eine Frau von Ehre wird dann ihre Ohren verschließen, um nicht mehr den Pfauenschrei der Stimme des Betrügers zu hören, der sie listig bezaubern will. Vergleich Psalm 58,6. Hört sie aber zu, dann ist das ein schlimmes Vorzeichen, das den bevorstehenden Ruin ihres Herzens ahnen lässt. Junge Leute, die bei ihrem Verhalten, ihren Grimassen, Zärtlichkeiten und Reden nicht von ihren Eltern oder Gatten oder von ihrem Beichtvater beobachtet werden möchten, zeigen, dass ihre Ehre und ihr Gewissen ausgeschaltet sind. Unsere liebe Frau erschrak, als sie einen Engel in Menschengestalt erblickte, denn sie war allein und er spendete ihr höchstes, wenn auch himmlisches Lob. Und das sollte ein unreines Wesen, nicht ein Menschen, selbst in Engelsgestalt fürchten, wenn er ihr sinnliches und menschliches Lob spendet. 21. Kapitel. Weisungen und Heilmittel gegen schlechte Freundschaften. Welche Mittel aber gibt es dagegen, diese wimmelnde Brut von verrückten Liebschaften und unsauberen Narreteien? Sobald du die erste Anzeichen davon feststellst, eile voll Abscheu über diese Eitelkeit auf dem entgegengesetzten Weg zum Heiland am Kreuze und umwinde dein Herz mit seiner Dornenkrone, damit die kleinen Füchse es nicht erreichen können. Lass dich auf keinerlei Verhandlungen mit diesem Feind ein. Sag nicht, ich will ihn anhören, werde aber nicht tun, was er von mir will. Ich werde ihm das Ohr leihen, das Herz aber verschließen. Mein Kind, sei um Himmels Willen in diesen Dingen ganz streng. Herz und Ohr halten zusammen, wie es unmöglich ist, einen Sturzbach aufzuhalten, der einen Berghang herunterschießt. Ebenso schwer ist es zu verhindern, dass eine Liebe, die das Ohr berührt hat, nicht auch bis zu dem Herzen vordringt. Nach Alkmeon atmen die Ziegen durch die Ohren, nicht durch die Nase. Aristoteles beschreitete dies. Sicher ist jedenfalls, dass unser Herz durch das Ohr atmet, wie es seine Gedanken durch die Zunge ausatmet, so atmet es durch das Ohr die Gedanken anderer sein. Hüten wir also unsere Ohren sorgfältig vor dem Pesthauch törichter Worte, sonst wird er gar bald unser Herz vergiften. Höre nie auf irgendeinen unsauberen Antrag, unter welchem Vorwand auch immer. In diesem einzigen Fall ist es erlaubt, unhöflich und grob zu sein. Denke daran, dass du dein Herz Gott geweiht hast, da du ihm deine Liebe geschenkt hast. Wäre es ein Gottesraub, sie ihm auch nur durch einen Gedanken zu entziehen, weihe es ihm vielmehr von Neuem, durch wiederholte Entschlüsse und Beteuerungen. Verbirg dich in ihnen wie der Hirsch in seiner Waldfestung. Rufe Gott an, er wird dir helfen, seine Liebe wird die deine unter ihren Schutz nehmen, damit sie ganz allein für ihn lebe. Bist du aber schon in die Netze solch unsinnigen Liebschaften geraten, o Gott, wie schwer wird es sein, dich daraus zu befreien. Tritt vor Gottes Majestät hin und erkenne vor seinem Angesicht die Größe deiner Erbärmlichkeit, Schwäche und Nichtigkeit. Dann verabscheue diese Liebeleien, so viel du vermagst, aus ganzem Herzen. Strebe aus dem unwürdigen Zustand fort, in den du durch sie geraten bist. Verzichte auf alle Versprechungen, die du erhalten hast. Dann festige dein Herz durch einen starken, bedingungslosen Entschluss, dich niemals wieder in solche Liebeleien einzulassen. Kannst du dich vom Gegenstand deiner Liebe entfernen, dann tu es. Ich kann dir dazu nur dringend raten. Wer von einer Schlange gebissen wurde, kann nicht leicht in Gegenwart von Leuten geheilt werden, denen das Gleiche geschehen ist. So wird auch ein Mensch, der von solcher Liebe verwundet ist, schwerlich von dieser Leidenschaft gesunden, solange er mit der gleichwerten verliebten Person beisammen ist. Eine Ortsveränderung trägt hier sehr viel dazu bei, alle Unruhe und Hitze der leidenschaftlichen Liebe zu lindern. Ambrosius spricht im zweiten Buch seiner Schrift über die Buße von einem Burschen, der nach einer langen Reise völlig geheilt von seinen verrückten Liebschaften und ganz veränderten heimkam. Als ihm seine frühere Geliebte begegnete und ihn fragte, kennst du mich nicht mehr? Ich bin noch die gleiche. Da antwortete er, ja, aber ich bin nicht mehr derselbe. Zu sehr war er während der Trennung ein anderer geworden. Der heilige Augustinus bekennt, dass er nach Karthago übersiedelte, um den großen Schmerz über den Tod seines Freundes zu mildern, der in Tagast gestorben ist. Was aber soll jener tun, dem eine Trennung unmöglich ist? Er muss jedes gewollte Zusammentreffen, jede heimliche Unterhaltung, jedes liebe Äugeln und Zulächeln, überhaupt jede Art der Mitteilung und Lockung unbedingt vermeiden, die dieses unlautere und rauchende Feuer nähren könnte. Ist man aber gezwungen, mit dem Partner zu reden, dann geschehe es nur, um freimütig, klar und unerbittlich den Entschluss zu bekunden, für immer Schluss zu machen. Jedem, der in diesem Netz der Liebelei gefangen ist, möchte ich laut dazu rufen, schneide, hacke ab, zerreiße. Du darfst dich nicht dabei aufhalten, diese verrückten Freundschaften allmählich aufzulösen. Du musst sie zerreißen. Du darfst nicht versuchen, die Knoten zu entwirren, sondern musst die Stricke mit einem Hieb zerschneiden, denn sie taugen nichts. Es hat keinen Sinn, schonend mit einer Liebe umzugehen, die der Gottesliebe so entgegengesetzt ist. Wenn ich die Ketten dieser schmächlichen Sklaverei zerbrochen habe, werden mir dann nicht Schmerzen, schmerzliche Empfindungen zurückbleiben? Werden nicht die Narben des Eisens an meinen Füßen sichtbar bleiben? Das heißt, werden nicht die seelischen Fesseln ihre Spuren hinterlassen? Nein, sie werden es nicht. Wenn du den nötigen Abscheu vor dem Übel hast, ist dies der Fall, dann wird dir keine andere Empfindung bleiben als ein tief innerliches Entschaudern von dieser niedrigen Liebe und allem, was mit dir zusammenhängt. Und du wirst von jeder Anhänglichkeit daran frei sein. In dir wird nur die ganze reine Liebe zu Gott bleiben. Sollten aber wegen der Unvollkommenheit deiner Reue noch schlechte Neigungen zurückbleiben, dann verschaffe deine Seele die geistige Einsamkeit, von der ich früher gesprochen habe. Zieh dich dorthin zurück und entsag diesen Neigungen durch stets erneute Anrufungen und Herzensgebete. Verleugne sie aus allen Kräften, lies mehr als gewöhnlich in der Heiligen Schrift, beichte öfter als sonst, empfange die Heilige Kommunion, sprich dich womöglich bei deinem Seelenführer schlicht und demütig über alle Gedanken und Versuchungen in dieser Hinsicht aus oder wenigstens bei einem treuen und klugen Freund. Zweifle nicht daran, dass Gott dich vor allen Leidenschaften befreien wird, wenn du nur treu in diesen Übungen beharrst. Aber wirst du mir entgegen, ist es nicht undankbar, eine Freundschaft so hart abzubrechen. O, selige Undankbarkeit, die uns Gott wohlgefällig macht. Nein, bei Gott nein. Es ist keine Undankbarkeit, sondern eine große Wohltat, die du dem geliebten Menschen erweist. Denn mit deinen Ketten zerbrichst du auch die seinen. Sie waren euch ja gemeinsam. Wenn er auch nicht sofort einsieht, dass es so für ihn gut war, später wird er es wohl erkennen und dann mit dir Gott danken. Herr, du hast meine Ketten zerbrochen. Ich will dir ein Lobopfer darbringen und deinen heiligen Namen anrufen. Psalm 116, 7. Kapitel 22. Weitere Ratschläge über die Freundschaft. Die Freundschaft setzt eine enge Verbundenheit und Gemeinschaft zwischen den Freunden voraus. Sonst kann sie weder entstehen noch bestehen. Darum geschieht es auch oft, dass mit der Freundschaft noch anderes gegenseitig mitgeteilt wird, dass unmerklich gewisse Neigungen, Wünsche, Ansichten von Herz zu Herz überspringen oder sich einschleichen. Das trifft besonders dann zu, wenn wir unseren Freund sehr hoch schätzen. Denn dann öffnen wir unser Herz so sehr seiner Freundschaft, dass wir mit ihr zugleich alle seine Neigungen und Ansichten, gute oder schlechte, aufnehmen. Gewiss suchen die Bienen, die den Honig von Heraklea sammeln, nur den Honig, aber mit ihm saugen sie unmerklich aus der Blüte des Eisenhutes auch sein Gift ein. Also musst du das Wort wohl beherzigen, das der Heiland unserer Seele zu sagen pflegte, wie wir von den alten Clemens von Alexandrien, Origens und anderes wissen. Seid gute Wechsler, das heißt, nehmet nicht schlechtes Geld für Gutes, nicht Minderwertiges für Feingold. Trennt darum das Wertvolle vom Wertlosen. Denn es gibt wohl keinen, der nicht irgendwelche Unvollkommenheiten an sich hätte. Und musst du denn alles, auch Fehler und Unvollkommenheiten des Freundes, mit seiner Freundschaft in dich aufnehmen? Gewiss sollst du ihn trotz seiner Fehler lieben, aber die Unvollkommenheiten als solche sollst du weder lieben noch annehmen. Die Freundschaft verlangt ja die Mitteilung des Guten, nicht des Schlechten. Die Goldwäscher am Taio holen den Sand aus dem Fluss, waschen das Gold heraus und behalten es, während sie den Sand am Ufer liegen lassen. So muss auch der Freund den Sand der Fehler vom Gold der Freundschaft trennen und ihn nicht in seine Seele einlassen. Der heilige Gregor von Nassias bezeugt, dass manche, die den heiligen Basilius liebten und bewunderten, so weit gingen, ihn auch in seinen äußerlichen Unvollkommenheiten nachzuahmen, in seiner langsamen Sprechweise, in seiner etwas zerstreuten und abwesenden Art, im Schnitt seines Bartes und in seiner Haltung. So sehen wir auch, dass Männer und Frauen und Kinder, Freunde, die ihre Gatten, Eltern, Freunde hochschätzen, sich durch den Umgang mit ihnen aus Nachgiebigkeit oder Anhänglichkeit manche Grillen und unangenehme Eigenheiten angewöhnen. Jeder hat schon genug in seinen eigenen schlechten Neigungen und braucht sich nicht außerdem mit denen der anderen zu belasten. Nicht nur, dass die Freundschaft dies nicht verlangt, sie verpflichtet uns im Gegenteil zu gegenseitiger Hilfe, damit wir unsere Unvollkommenheit ablegen können. Gewiss sollen wir unseren Freund mit all seinen Fehlern ertragen, wir dürfen ihn aber darin nicht bestärken und noch weniger seine Fehler auf uns übertragen. Dabei spreche ich nur von Unvollkommenheiten, denn Sünden dürfen wir am Freund weder dulden noch zulassen. Das wäre eine schwache, schlechte Freundschaft, wenn man den Freund untergehen sähe und ihm nicht zu Hilfe eilt, wenn man ihn an seinem Geschwür sterben ließe, ohne den Schnitt der Zurechtweisung zu wagen, der ihn retten könnte. Die wahre und lebendige Freundschaft kann unter Sünden nicht bestehen. Man sagt, der Salamander lösche das Feuer aus, in das er sich hineinlegt. So zerstört die Sünde die Freundschaft, wenn sie sich in ihr einnistet. Taucht die Sünde nur vorübergehend auf, dann jagt die Freundschaft sie durch Zurechtweisung in die Flucht. Hält sie sich aber auf und bleibt, dann muss die Freundschaft an ihr zugrunde gehen, denn sie kann nur bei echter Tugend bestehen. Noch viel weniger ist es erlaubt, aus Freundschaft zu sündigen. Der Freund wird zum Feind, wenn er uns zur Sünde verleiten will. Er verdient es, die Freundschaft zu verlieren, wenn er den Freund verderben und in die Verdammnis fallen lassen will. Es ist daher eines der sichersten Kennzeichen einer falschen Freundschaft, wenn sie mit einer lasterhaften Person geschlossen wird, ganz gleich, welchem Laster sie ergeben ist. Ist der, den wir lieben, lasterhaft, so ist es zweifellos auch unsere Freundschaft, dass sie nicht auf einem echten Wert beruhen kann, muss sie einen Scheinwert im Auge haben und irgendeine sinnliche Eigenschaft. Vereinigungen mit dem Zweck zeitlichen Vorteils haben nur den Anschein wahrer Freundschaft, denn sie sind nicht aus Liebe zu den Personen dieses Kreises geschlossen, sondern aus Liebe zum Gewinn. Zwei göttliche Worte schließlich sind die starken Säulen, die dem christlichen Leben seine Festigkeit geben. Das eine vom Weisen: Wer Gott fürchtet, wird auch eine gute Freundschaft haben. Und das andere vom heiligen Jakobus: Die Freundschaft dieser Welt ist Gottfeind. Jakobus 4,4. Das ist aus dem Buch Philothea, Franz von Sales, vom Franz Sales Verlag, Eichstätt und Wien, gewesen. Drittes Kapitel, dritter Teil und Kapitel 19 bis 22.